Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, einen Mann, ohne den es die Eagles in dieser Form nie gegeben hätte. Die Rede ist von Frank Fleschenberg. Seit der Gründung 1993 ist er nicht nur Präsident der Eagles, sondern ihr Herzschlag. Mit unglaublichem Engagement, Enthusiasmus und einer großen Portion Menschlichkeit. Schon während seiner Fußballzeit hat Frank BWL und Jura studiert, war Bundesliga-Manager in Nürnberg und Saarbrücken und ist seit über 25 Jahren erfolgreich in der Immobilienbranche tätig. Doch so beeindruckend all diese Stationen sind, sein wahres Herzblut steckt im Ehrenamt. Er lebt sein Eagles-Engagement, sagt seine Frau Erika. Und genau das spürt man, wenn man Frank begegnet. Gemeinsam mit seiner Familie macht er aus diesem Ehrenamt eine Lebensaufgabe, die nicht nur prominente Freunde begeistert, sondern vor allem Menschen unterstützt, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Frank sagt, sich nicht zu wichtig zu nehmen, dankbar sein für das, was man hat und anderen zu helfen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über Engagement, Werte, Unternehmertum und die Frage, was uns im Leben wirklich antreibt. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch mit Frank Fleschenberg. Herzlich willkommen bei Bock auf Business.
Grüß Gott.
Lieber Frank.
Ich freue mich ebenfalls, dass ich Gelegenheit habe, unter anderem über dieses Ehrenamt zu sprechen.
Ja, ich freue mich riesig, dass du zugesagt hast. Frank, die erste Frage ist immer so ein klein bisschen traurig. Wenn du morgen nicht mehr da bist, was sagen denn die ganzen Eagles-Mitglieder und deine Familie? Was sagt man über dich?
Da bin ich mir nicht sicher, was andere über einen sagen. Aber das, was ich mitbekomme, solange ich noch dabei bin, glaube ich, dass alle sagen werden, er hat das wirklich verkörpert, was er nach außen artikuliert hat und hat es auch selbst vorgelebt. Ja. Also ich merke das an den Mitarbeitern, die ich immer hatte. Die haben immer gesagt, also er lebt das.
Sehr schön. Ja, erzähl mal, fangen wir mal an. Die Frage hast du bestimmt schon x-mal beantwortet. Was hat dich dazu getrieben, 1993 die Eagles zu gründen und dich immer wieder zu engagieren und auch bis heute da an dem Ball dran zu bleiben?
Also wir hatten ein Golfturnier in Hohenbeel. Das ist bei München in der Nähe, wo Thomas Müller übrigens geboren wurde und auch noch lebt. Das ist auch sein Heimatplatz. Und da hatten wir gespielt mit Norbert Schramm, dem ehemaligen Eiskunstläufer und anderen. Und nach der Runde sagte Norbert Schramm, lass uns doch einen Pokal ausspielen. Wir sind immer die gleichen Prominenten, sagte er. Ich habe mich nicht zu den Prominenten gefühlt. Und dann habe ich so überlegt, Prominente, was soll das? Ein Pokal? Wer hat was davon? Da hat er einen zusätzlichen in der Vitrine stehen. Und an diesem Wochenende habe ich gesagt, Mensch, es wäre doch, wenn wir für Charity spielen. Ja. Und habe dann Leute angerufen, die ich sehr gut kannte. Jürgen Hingsen, Christian Neureuther, Rosi Mittermeier, Carlo Trenhardt und einige andere mehr, Christa Kinshofer und so weiter. Alle haben sofort Ja gesagt. Und am Montag habe ich zusätzliche Personen, die ich nicht kannte, wie Rudi Carell damals, den habe ich dann per Fax angeschrieben, sehr geehrter Herr Carell, so und so. Und 5 Minuten später kam die Antwort, ich bin auch dabei. Und das war dann der Startschuss, das waren dann über 30 Leute, die zugesagt hatten. Dann haben wir die Gründungsversammlung gemacht in Starnberg mit Christian, der von Anfang an ja auch der Schatzmeister war. Und haben den Club gegründet, offiziell.
Super spannend. Ja, und du hast es gerade ja schon an Rudi Carell erzählt. Wie hast du es dann geschafft, so viele Persönlichkeiten ja nicht nur zu gewinnen für dieses Netzwerk, für diese Vision, sondern dann aber auch die Leute immer wieder dann auch in diesem Netzwerk da zu behalten, dass sie sich engagieren, sie präsent sind?
Also da habe ich natürlich selbst nichts mit zu tun, weil das liegt ja an den einzelnen Personen selbst. Klar ist, wenn wir mal zu wenig Anmeldungen hatten für ein Golfturnier, dann habe ich den Hörer in die Hand genommen, habe gesagt, Mensch, komm, schaut mal, vielleicht können wir doch und so weiter, sodass wir mit ausreichenden Persönlichkeiten immer bei den einzelnen Veranstaltungen vertreten waren. Weil meine Idee war, ich selbst habe von der Firma aus damals einen Formel-3-Fahrer gesponsert, Thomas Jäger, der später auch die DTM gefahren hat. Und da haben wir jedes Jahr haben wir immer das neue Auto vorgeführt. Und wenn ich dann die Presse gebeten habe zu kommen, dann war der erste Satz, wer kommt denn? Na, wie gesagt, Schmitzmeier, Müller, da hatte die Presse nie Zeit. Habe ich aber gesagt, Elmar Wiffer, Mooshammer und noch ein paar andere, da konnten die immer und waren sofort dabei. Und das war ja auch die Idee. Ja. Wenn Prominente kommen, dann kommt Presse. Somit hat der Veranstalter was davon. Und letztendlich kommt dadurch Geld in die Kasse. Und wir haben gesagt, Mensch, wenn ein Veranstalter eine Mindestspende macht, dann kommen wir mit 20 Personen. So ist es entstanden.
Ja. Ja, okay. Und die, dass die Leute dann dabei bleiben, ich meine, ich sehe es ja immer wieder. Ich meine, das ist ja fast schon ein Kniefall, das sagen, okay, nein, das ist für mich eine Pflichtveranstaltung, da dabei zu sein. Das ist ein ganz tolles Netzwerk. Wie hältst du da den Spirit hoch oder hast du da ein Team für? Wie machst du das?
Nein, damals habe ich da am Anfang habe ich es ja ganz alleine gemacht, inklusive Büro. Ich muss sagen, ich bin sicherlich stolz darauf, dass man mich immer als den Vater und so weiter gefördert hat und gesagt hat, wenn Fleschenberg sagt, dann stehen die alle still. Das ist natürlich nicht der Fall gewesen. Sicherlich war es mit den wichtigsten Mitgliedern am einfachsten, weil die hatten die höchste Disziplin. Ich denke an den Franz Beckenbauer, der auch Gründungsmitglied war. Und den musste ich nicht groß was erklären. Ganz im Gegenteil, da muss ich sagen, das war einmalig, dass solche Leute wie Franz, Rudi Carrell und Toni Schumacher, Christian und wie sie alle heißen, die waren einfach da, die sind gekommen, die wollten helfen.
Ja.
Und hatten das gleiche Syndrom, was ich selbst immer versucht habe zu leben.
Ja, stark, ganz, ganz stark. Was gibt dir persönlich dieses Thema hier? Du sagst es ja, dieses Ehrenamt ist für dich ist ja ein wichtiger Teil deines Lebens. Was gibt dir das persönlich? Und ich würde dann nochmal einen Schwenk in den Vergleich, ins Unternehmertum zu geben. Ja. Aber sag erst mal vielleicht primär diese Frage, was hast du gelernt, was hast du da mitgenommen, dass du heute auch so sagst, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meines Lebens?
Ja, ich meine, über 30 Jahre sind jetzt 33 Jahre, ja, die ich dabei bin. Und das ist natürlich ein großer Zeitraum. Und das hat auch viel mit Dankbarkeit zu tun, weil ich habe selbst in meinem Leben den einen oder anderen Fehler gemacht, wie jeder andere Mensch auch. Und man heißt es ja, man kann sich was anhören, wie man Fehler vermeiden kann. Aber letztendlich ist es wichtig, dass man die Fehler selbst macht, weil dadurch lernt man mehr, weil es tut weh.
Ja.
Und ich habe das Glück gehabt, bei dem einen oder anderen Fehler in der Vergangenheit, dass Leute zu mir gehalten haben. Und das war das, was ich zurückgeben wollte. Das, wo wir andere Menschen geholfen haben, das wollte ich einfach zurückgeben und habe da auch immer dran gedacht. Ich habe nie daran gedacht, Mensch, ich bin so toll da rausgekommen aus der Nummer. Nein, durch Hilfen von anderen bin ich da rausgekommen oder habe die Fehler minimieren können.
Also das heißt, dass du mit diesem Ehrenamt willst du auch einen großen Teil wieder zurückgeben an die, an die Menschen.
Absolut.
Ja. Wenn du mal den Aufbau der Eagles betrachtest und auch in dem Engagement, das du reingebracht hast, was kannst du hier und auch natürlich der Tatsache des Ehrenamtes, was kannst du hier mitgeben an die Zuhörer, an die Unternehmer, an die Selbstständigen, was sie für sich mitnehmen können, wenn sie ein Ehrenamt angehen, aber auch was das für das Unternehmertum zurückgibt, dieses Engagement?
Also ich glaube, jeder, dem es einigermaßen gut geht, sollte daran denken, was er hat und nicht daran, was ihm fehlt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil das ist eines unserer großen Probleme in Deutschland, dass die Menschen zu sehr daran denken, was ihnen fehlt. Und Werte sind nicht Statussymbole, das sind keine Werte für mich. Werte sind einfach Freundlichkeit, Respekt und dergleichen. Das sind für mich Werte, die man den Menschen grundsätzlich entgegenbringen sollte. Und dann kommt dann von selbst auch der Anspruch, Mensch, ich kann ja auch mal helfen. Und das halte ich für sehr wichtig, diese Denkweise.
Ja. Was hat es dir gegeben? Also wie hast es du für dich wahrgenommen, diesen Beitrag zu leisten? Was hast du da, gefühlt, gespürt? Was hat es mit dir gemacht?
Also ich nenne ein Beispiel. Zum Beispiel Dieter Thomas Heck, der Moderator, hat sich eingesetzt für verletzte Kinder. Und da war ein Mädchen, 15 Jahre alt, die hätte nicht mehr gehen können, also hatte Probleme mit dem einen Bein. Und die kriegte dann, kam natürlich aus dem Ausland, aus dem Waisenhaus und kriegte dann eine Prothese. Wenn du gesehen hättest, als dieses Mädchen ein Jahr später bei einer Veranstaltung im Europapark auf der Bühne stand, das Gesicht gesehen hättest, dieses Lächeln, da wäre es dir einfach gut gegangen. Mhm. Oder es gibt ja die sogenannte Glasknochenkrankheit. Und da schrumpfen die Muskeln und so weiter. Da haben wir eine Veranstaltung in Bad Salzuflen gemacht. Und dann haben wir natürlich hinterher den im Rollstuhl Betroffenen, mit Glaskrankheit Betroffenen, auf die Bühne geholt. Und hinterher habe ich dann zu ihm gesagt, entschuldige bitte, dass wir dich da vorgeführt haben. Da hat er gesagt, Herr Flettenberg, du hast mich nicht vorgeführt oder Sie haben mich nicht vorgeführt. Wir wollten endlich mal Aufmerksamkeit. Auf uns hört niemand. Wir haben 60 Anträge geschrieben, damit wir eine Broschüre herausgeben können, wie wir im Rollstuhl versuchen können, einen gewissen Muskelaufbau zu gestalten. Und jetzt können wir die Broschüre rausbringen. Und das sind natürlich Sachen, die Sie dann mitbekommen von anderen, die einen gar nicht mehr überlegen lassen, mache ich was richtig, sondern das führt dazu, ich sollte mehr machen.
Ganz, ganz stark. Wenn du, also du, wie lange bist du jetzt Unternehmer, also unternehmerisch tätig? Seit wann in etwa?
Ja, nachdem ich hier ausgeschieden bin im Fußball, das war 1987, beim 1. FC Saarbrücken, wir waren gerade aufgestiegen in die erste Liga. Ich kam zu Zeiten der dritten Liga nach Saarbrücken, sind dann in die zweite Liga aufgestiegen, dann in die erste Liga aufgestiegen. Dann habe ich mich überworfen mit dem damaligen Trainer, Uwe Klimaszewski, den ich aber immer wiederholen würde, auch wenn wir am Schluss im Streit auseinandergegangen sind. Jedenfalls mit ihm bin ich aufgestiegen. Aber dann war auch der Zeitpunkt, dass ich überlegte, muss ich mir das mit tun? Immer diese Streitereien, dann die Öffentlichkeit und. Ja. Und das war mir einfach zu viel.
Ja.
Und man macht natürlich auch so einen Job mit gewisser Profilneurose. Man steht dann in der Öffentlichkeit als Manager und so weiter. Aber wenn man dann hinterher für Dinge verantwortlich gemacht wird, mit denen man gar nichts zu tun hatte, dann ist es traurig. Und der Trainer will den und den Spieler haben. Der passt nicht in die Mannschaft und du bist dann als Manager schuldig. Das macht keinen Spaß. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht damals.
Okay, also du hast eine Karriere vor den Eagles und du hast eine Karriere mit den Eagles. Wenn du mal diese zwei Bereiche separat betrachtest, den Frank vor den Eagles und den Frank, der sich mit den Eagles entwickelt hat, Wie würdest du das beschreiben? Was sind so die unternehmerischen Unterschiede, ob das auf der Wertebasis ist oder ob das Miteinander oder wie auch immer ist? Was sind so die Unterschiede, die du wahrgenommen hast als plötzlich das Thema Ehrenamt und diese demütigen Erlebnisse, die du gerade auch beschrieben hast, diese einschneidenden. Wie hast du dich da entwickelt? Wer warst du vorher und wer warst du nachher? Ich hätte die Frage auch sehr einfach stellen können, aber das würde mich sehr interessieren, was da passiert ist mit dir.
Also es ist natürlich so, dass man jetzt gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, also im Fußballmanagement, mhm, und muss sehr darauf achten, dass es auch draußen ankommt. Das heißt, das ist im Geschäftsleben nicht so. Da muss ich nicht darauf achten, wie das draußen ankommt. Ich muss darauf achten, wie habe ich Erfolg oder wie erfolgreich kann ich sein. Ja. Und eines der großen, für mich wichtigen Punkte ist, dass man kritikempfänglich ist.
Oh.
Wenn einer nicht kritikempfänglich ist, dann ist das ein schlechtes Zeichen, weil durch Kritik kann man lernen und sehr viel lernen. Und das sollten die meisten Menschen auch so denken. Und ich war erst mal froh, als ich aus dem Fußball dann ausgeschieden war, dass ich mal Ruhe hatte. Ich kam zu mir selbst, konnte nachdenken, was sind meine nächsten Pläne. Wir sind dann auch umgezogen von Saarbrücken nach München, also nicht direkt nach München, in Inge am Ammersee haben wir zuerst gewohnt, und also nach Bayern. Und das hat mir von Anfang an sehr viel geholfen, diese neue Nähe. Und dadurch hatte ich den Kopf frei, also durch den Umzug dann auch. Ich war aus dem Geschäft raus und hatte endlich Zeit, darüber nachzudenken, was will ich und was mache ich als Unternehmer.
Mhm. Okay. Wenn du jetzt nochmal gerade auf diese Frage wie du dich dann als Unternehmer entwickelt hast, also gerade nochmal in diesem Konnex zum Thema Ehrenamt, hat es dahingehend was mit dir gemacht, wie deine Haltung und deine Haltung und dein Verhalten, hat sich das geändert? Was hat es mit dir gemacht, dann auch im unternehmerischen Umgang?
Also mein Verhalten hat sich eigentlich nicht groß geändert. Das Einzige, ich habe versucht, viele Menschen zu überzeugen, einfach mitzumachen. Mhm. Ich habe ja dann auch 2008 einen sogenannten Unternehmerclub gegründet, den Eagles Business Club. Und da sind Menschen drin wie Dietmar Hopp, Clemens Tönnies, mhm, Regine Sixt. Ich nenne jetzt einfach nur die bekanntesten, oder Feinkost Dittmann, also auch ein Begriff in Deutschland. Solche Leute habe ich hier davon überzeugen können, wobei ich musste die nicht groß überzeugen. Mhm. Die waren sofort bereit, mitzumachen und zu helfen. Und das ist natürlich eine Geschichte, die mich unheimlich stolz machen,
ja,
dass ich mit solchen Personen auf Du, per Du bin, und die von Anfang an das akzeptiert haben oder das Ziel gesehen haben, selbst was zu machen. Einige haben ja eigene Stiftungen, wie Dietmar Hopp, ja, wie Margit Tönnies mit Kinderträume und so weiter. Und das heißt, oder ich nehme Lismon, die einfach bereit sind, sehr viel Engagement zu zeigen, um anderen zu helfen.
Was ist denn, also das sind ja wirklich großartige Namen, was ist so die Grundlage, die Wertegrundlage, dass es für dich, wie du ja, also ich nehme zumindest das jetzt so wahr, dass das für dich relativ einfach war, diese Unternehmerpersönlichkeiten dafür zu gewinnen, da mitzumachen. Auf welcher Wertebasis oder welchen Werten basiert das, dass es dann auch so war, dass die gleich gesagt haben, ja, sehr interessant, da mache ich mit, da wirke ich mit?
Also ich kann es eigentlich gar nicht beurteilen. Mhm. Ich war immer wieder überrascht, wie schnell diese Personen bereit waren. Mhm. Letztendlich muss ich sie ja überzeugt haben von der Sache selbst. Aber ich glaube gar nicht mal so sehr, dass es an mir lag, mhm, sondern einfach an der Sache. Hier sind wir dabei, wir sehen, was der Club bisher gemacht hat, wo er geholfen hat. Und wenn man sieht, vergewaltigte, misshandelte Kinder bei Tabaluga, das ist ein Mitglied von uns, Michael Roll, der Schauspieler, mhm, der sich seit 30 Jahren für Tabaluga engagiert. Oder Rosi, als sie noch lebte, für die Kinderrheuma-Stiftung. Kinderrheuma ist eine schlimmere Krankheit als Erwachsenenrheuma und dergleichen. Wenn man das alles sieht und sich damit beschäftigt und die anderen bekommen das mit, dann war es eigentlich nicht ich, dann war es die Sache, dass sie mitgemacht haben.
Okay. Was persönlich, du hast vorher ein paar Werte angesprochen, was persönlich vertrittst du für Werte? Was würdest du heute einem jungen Unternehmer sagen, was in der heutigen Unternehmerwelt oder aber auch ganz ehrlich, auch selbst innerhalb eines Engagements mit dem Ehrenamt, was sind so die Dinge, auf die es heute wirklich ankommt, wo wirklich, was wirklich relevant ist oder was uns sogar fehlt?
So. Also ich glaube, es fängt an mit einer gewissen Treue, die man haben muss an Partnern. Mhm. Natürlich, wenn der Partner einen enttäuscht, dann kann ich nicht treu sein und zu ihm halten. Aber ich habe zum Beispiel seit über 40 Jahren den gleichen Versicherungsmakler, bei dem ich engagiert bin oder der für mich sehr viel macht. Ich habe zwar nach dem Fußballgeschäft in der Branche letztendlich gearbeitet, Kapitalanlagebranche und so weiter, und hätte die Provision selbst verdienen können. Mhm. Aber ich war sicher, ich war in den besten Händen, also bin ich treu geblieben und habe gesagt, wer soll sich um meine Versicherung kümmern? Ich kann mich um andere Dinge kümmern. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, also auch zu Partnern halten und diese zu unterstützen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor ist.
Ja. Ja, stark. Du hast ja verschiedene Bereiche, du hast vorher schon angesprochen, Bundesliga-Manager, Immobilienunternehmer, die Eagles in verschiedensten Facetten. Welche Prinzipien haben dir geholfen, überall auch diese Projekte zum Erfolg zu führen? Was war hier für dich, waren die ausschlaggebenden Punkte, damit irgendwo, also dass da alle Projekte, an denen du dann beteiligt warst, wirklich zum Erfolg kamen?
Also, wenn ich das sachlich sehe und in die Vergangenheit gehe, waren es unsere Mitglieder. Mhm. Wenn ich sagen konnte, Beckenbauer ist bei dem Club dabei oder Garell ist bei dem Club dabei und die waren dann auch anwesend, dann war das vollkommen egal, was ich gesagt habe. Ja. Wobei man dazu sagen musste, ich hätte jedem Menschen gegönnt und gewünscht, dass er mal einen Franz Beckenbauer kennenlernt, aus menschlichen Gründen, unglaublicher Mensch. Und ich schaue heute noch oft nach oben und denke, schade, dass er nicht mehr da ist. Mhm. Aber der hat das wirklich gelebt auch, anderen zu helfen, freundlich zu sein. Wir sind irgendwo hingegangen und dann gab der Trinkgeld. Und da habe ich gesagt, Franz macht nicht die Preise kaputt, Mensch, weil er etwas zu viel gegeben hat. Er hat nicht mit dem Geld um sich geschmissen, aber für meine Verhältnisse etwas zu viel. Ja. Dann kam der Spruch immer von ihm, willst du den Job machen? Und ja, ob das ein Parkplatzwächter war oder der Kellner, willst du den Job machen? Und der war einfach, der hat an die Menschen gedacht, die diesen Job ausführen und hat gedacht, mir geht es etwas besser, also kann ich vielleicht 10 Euro mehr geben als andere. Mhm. Und das hat mich selbst auch geprägt, aber das war der Erfolg. Also der Erfolg, das heißt immer Flächenberg, Flächenberg. Nein, der Erfolg war Beckenbauer, Bulle Roth, Christian Neureuther, Rosi Mittermeier und diese alle heißen unsere Mitglieder.
Ja.
Rudi Carell. Ja.
Ja, also ich höre ganz viel Menschen, ganz viel Menschlichkeit, das Miteinander. Und ich meine, du bist ja der Verbinder, also bist du insofern dann doch ein wenig verantwortlich für den Erfolg. Also auch wenn dann natürlich dann tolle Persönlichkeiten dabei wären. Ja.
Ja.
Ja, bitte. Wolltest du noch was dazufügen?
Nee,
ja. Ja, siehst du das?
Wir waren durch, ja.
Siehst du das auch so ein bisschen heute, wenn du jetzt so mal in diese Unternehmerwelt rausschaust, auch in die Gesellschaft, siehst du das heute so ein bisschen auch als unser, naja, nehmen wir das Wort Problem, muss ja nicht gleich ein Riesenproblem sein, aber siehst du das als Problem unserer aktuellen Gesellschaft, dass wir uns da einfach schwer tun, uns auch auf ein gutes Miteinander zu besinnen, uns respektvoll zu begegnen und ja, was ist da dein Eindruck?
Also bei uns in Deutschland wird viel zu viel geredet. Und ich habe auch ein Problem damit, wenn es heißt, ich bin neidisch. Neidisch wird als negativ angesehen. Mhm. Für mich ist neidisch nicht negativ. Wenn auf eine tolle Leistung, ja, bin ich durchaus neidisch.
Ja.
Aber ich bin nicht missgünstig.
Ja.
Und das ist der große Unterschied,
ja,
dass die Leute missgünstig sind, nicht neidisch. Das ist ja an sich nichts Schlimmes, wenn man auf eine Leistung von jemand anderem neidisch ist, aber ich gönne dem die Leistung und das ist entscheidend. Mhm. Und das ist auch bei vielen, die einfach daran denken, Mensch, der hat so viel mehr Erfolg als ich, aber warum soll ich dem das nicht gönnen? Also ich freue mich über den und ich freue mich über Erfolge von anderen und ob das jetzt im Sport ist und wo man einfach begeistert ist, wenn dann Leute, nehmen wir gerade den Fußball, wenn ein Herr Streich in Freiburg auf einmal als Trainer ein ganz anderes Gesicht als alle anderen, aber unglaublich sehr viel Erfolg hat, aber auch beliebt ist, mhm, durch seine Art. Und da sollten viele andere mal darüber nachdenken, ist meine Art die richtige, die Großschreierei, oder ist meine Art Piano, was aufzubauen, die bessere.
Mhm. Wenn du mal einfach diese Rolle des Unternehmers nimmst, also die Frage, da bin ich echt gespannt, wie du die beschreibst oder wie du die definierst. Aber wie siehst du denn die Rolle des Unternehmers? Was ist denn der Job jetzt als selbst ein Leader im Ehrenamt, ein Leader der Eagles oder auch ein Leader natürlich eines jeden anderen Unternehmens? Was ist unser Job? Was ist unsere Rolle? Was sollten wir denn wahrnehmen?
Also wir sollten erstmal wahrnehmen, die einzelnen Persönlichkeiten und uns selbst treu bleiben. Mhm. Und auch durchaus selbstkritisch sein, aber auch Selbstkritik äußern. Und ich habe in den letzten 15 Jahren, bevor ich in Ruhestand gegangen bin, war ich Vorstand bei einer Gesellschaft, die ihren Sitz in Leipzig, Berlin und Dresden hat. Und ich habe mich auch sehr oft mit dem Vorstandsvorsitzenden gekebbelt, aber nie richtig bestritten. Ja. Gekebbelt, so kann man das sagen.
Ja.
Und wir sind heute noch dicke befreundet.
Ja.
Er hat mich vor kurzem auch, er hat eine Loge in der Leipzig Arena, hat mich zum Bundesligaspiel Leipzig gegen Bayern München eingeladen. Also wir haben ein super Verhältnis und das hat sich dadurch ausgezeichnet, dass jeder dem anderen immer gesagt hat, so könnte man es besser machen, mhm, und hat das respektiert. Mhm. Und manchmal ist eine Kritik eine Überlegung wert oder zwei Überlegungen wert. Vielleicht tut sie auch mal weh,
ja,
aber sie ist eigentlich wichtig.
Ja.
Und da sollten wir dran denken.
Okay, ja, das muss ich ganz klar sagen. Ich arbeite mit vielen Unternehmern zusammen und ganz viele tun sich unfassbar schwer, überhaupt ein Feedback zu geben, aus Konfliktscheue gar oder auch aus der Angst heraus, einen Menschen dann auch zu verlieren, einen Mitarbeiter zu verlieren. Und ja, aber wie soll der sich entwickeln, wenn er kein Feedback bekommt oder, wie du es äußerst, Kritik bekommt? Das ist unheimlich schwer, ja, ganz stark.
Also Motivation an die Mitarbeiter ist ganz wichtig.
Ja.
Und denen letztendlich vorleben, dass das Glas immer halb voll ist und nicht halb leer, das ist wichtig.
Ja.
Und wenn ich nicht so zum Erfolg komme, bei Abschlüssen, wenn ich Wohnungen verkaufe oder Häuser,
ja,
und das hat nicht so geklappt, das muss nicht immer an mir liegen oder an der jeweiligen Person,
ja,
sondern das durchaus, entweder hat der andere zu wenig Geld gehabt, dass es nicht möglich war, mhm, aber nicht gleich zu sagen, das geht nicht oder das funktioniert nicht, das ist Quatsch. Gehen tut immer was, außer Fingerhandschuhe über Fausthandschuhe zu ziehen, mhm, Sonst geht alles oder ist alles möglich, ja.
Okay.
Und das sollte man demjenigen auch im Leben beibringen oder im Berufsleben beibringen und eher versuchen, ihn zu motivieren, als ihn runterzuziehen.
Ja. Da würde ich noch ganz kurz drauf rein. Das ist ja auch immer eine ganz wichtige, also ganz große Frage, die viele sehr interessiert. Was waren so deine zwei, drei Devisen, wie du Mitarbeiter führst, gut führst, damit die auch wirklich Freude daran haben, was sie tun, dass sie auch an dem Ziel Lust haben? Was waren diese zwei, drei Dinge, die für dich immer erfolgreich waren oder die dich erfolgreich haben führen lassen?
Also authentisch sein. Es ist ja so, dass ich auch mit Vertriebsgruppen zusammengearbeitet habe in Deutschland habe dort Seminare abgehalten und so weiter. Und da hatte ich immer einen gewissen Zeitrahmen, den ich zur Verfügung hatte. Und ich habe sehr oft erlebt, dass aus dem Zeitrahmen der doppelte Zeitrahmen wurde, weil man gesehen hat, die Resonanz ist gut, die Leute nehmen das auf und da ist eine Motivation vorhanden.
Ja.
Und es darf auch lustig sein. Wieso darf, wenn ich über Finanzgeschäfte rede, nicht gelacht werden? Das ist ja Quatsch. Also das sind alles so Dinge, die man wirklich forcieren sollte und das Ganze auch etwas lockerer sehen. Letztendlich kommt es auf die Details an. Da bin ich mir im Klaren drüber. Aber wenn ich zu sehr über die Technik rede oder den jetzt Versuch, wie die Wände gemauert werden oder sowas, da werde ich keinen Erfolg haben. Also dann bin ich derjenige. Ich muss letztendlich auch Emotionen verkaufen, grundsätzlich Emotionen. Und gerade wenn es um Immobilien geht, dann geht es um Emotionen, ja.
Ja, sehr schön. Also auch da wieder ganz, ganz viel Menschlichkeit drin, ganz, ganz viel Miteinander drin.
Halte ich für absolut wichtig, ja. Und es ist auch so, wenn ich in ein Gespräch gegangen bin, dann bin ich nicht in das Gespräch gegangen, um über das Thema zu reden, über die Immobilie oder was, sondern ich habe erst versucht, eine menschliche Komponente reinzubringen.
Ja.
Wir haben über Kleinigkeiten geredet, vielleicht auch über Hobbys, weil ich sage mir, wie soll der andere Vertrauen zu mir haben, wenn er mich gar nicht kennt? Und jetzt fange ich gleich mit Technik und was weiß ich an. Da fühlt er sich überfordert. Wie soll der Vertrauen zu mir haben, wenn er mich nicht kennenlernen kann? Ich gebe ihm die Gelegenheit, dass er mich kennenlernt. Und nicht alle finden mich ganz sympathisch, aber der größte Teil sagt eigentlich, der ist ganz in Ordnung. Das kann ich mir anhören.
Sehr, sehr schön. Frank, dein Lebensmotto, ich habe es in der Anmoderation genannt, sich nicht so wichtig nehmen, dankbar sein und helfen. Ja. Sag uns mal, wie zeigt sich das konkret in deinem Alltag? Wie lebst du das?
Also es ist auch so zu Mitarbeitern. Ich versuche grundsätzlich, ich selbst zu sein. Ich möchte nicht, dass die Leute sagen, oh, jetzt kommt derjenige, sondern dass sie sich zum Teil freuen, wenn man kommt. Und ich merke das im Bereich der Eagles. In der Zwischenzeit haben wir ja ein Büro. Das funktioniert also seit einigen Jahren jetzt schon. Meine Tochter, die selbst aus dem Metier kommt, Kommunikation und Eventmarketing, ist ja in der Zwischenzeit die Geschäftsführerin der Eagles GmbH, hat das natürlich auch von klein auf miterlebt, wie das Ganze entstanden ist, hat von Anfang an die Leute wie Beckenbauer und kennengelernt, die wusste, worum es geht und ist nahtlos in diese Bresche gesprungen. Die anderen Mitarbeiterinnen sind für mich keine Mitarbeiterinnen, das sind für mich Kolleginnen und ja fast Freunde. Und wenn ich das so mitbekomme, ich bin ja in der Zwischenzeit an den Rollstuhl gefesselt, weil ich habe eine Lungenkrankheit, die nennt sich COPD. und kann also nicht mehr laufen. Ich kann zwei Schritte gehen, dann fehlt mir die Luft. Und nämlich nur unsere Kollegin, die Lea, sagt, ich komme auch gerne und hole dich zu Hause ab und so weiter. Wir sind natürlich auch per Du, weil ich nicht grundsätzlich zu allen bin, also auch im Geschäftsleben nicht zu allen per Du, aber hier bei den Eagles auf jeden Fall. Und das zeigt mir, dass ich sie nicht überfordere. Und es zeigt mir auch, dass die Menschen sehen, dass ich in den ganzen Jahren das gelebt habe und nicht nur erzählt habe. Mhm. Die haben mir abgenommen, diese soziale Stärke und anderen zu helfen.
Was hat dir immer Kraft gegeben oder gibt dir auch jetzt Kraft jenseits der Arbeit? Die Familie, was sind so die Dinge, die dich dankbar machen?
Also logischerweise meine Familie, die also auch sehr darunter leiden musste, also zumindest meine Frau, weil ich sehr viel unterwegs war, obwohl wir auch viel gemeinsame Urlaube gemacht haben oder die halbe Welt gesehen haben. Aber die muss schon sehr stark zurücktreten, weil meine Frau, eine ehemalige Lehrerin, ist nicht so, sie ist eher introvertierter als ich, deutlich introvertierter. Aber ich muss sagen, also was sie alles mitgemacht hat, und wo sie darauf verzichtet hat, das ist einmalig. Aber ich glaube, sonst geht das auch gar nicht. Ja, wir haben nächstes Jahr, das darf man gar nicht sagen, den 50. Also das gibt es ja heute nicht mehr, sowas. Und das spricht aber für meine Frau, nicht für mich.
Sehr, sehr beeindruckend, ja. Sehr schön.
Ja.
Wow. Was hat dich am meisten geprägt, jetzt wieder auch mal rückblickend auf deine Managerzeit, der Sport, die Wirtschaft oder das Ehrenamt? Was war das, was hat dich am meisten geprägt?
So, also ich komme aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Mein Vater war Damaszierer, das ist sowas Ähnliches wie Grafiker und Graveur aus Solingen. Und das war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg ein Hungerleiderberuf. Wir wohnten aber in einem Arbeiterviertel, das sehr schön am Waldrand war. Und somit war meine Jugend eigentlich, trotz der vielen Verzichte, die man aufbringen musste, war trotzdem sehr schön. Und ich habe damals dann ja schon Fußball gespielt. Und in Nordrhein-Westfalen war es so, da gab es die Betriebsmannschaften. Wir haben eine eigene Liga gespielt. Ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Und jeder Betrieb durfte zwei Spieler einsetzen, die nicht im Betrieb arbeiteten. Und da gab es schon etwas Geld dafür. Und damit konnte ich die Familie etwas unterstützen. Und das hat natürlich wahnsinnig Spaß gemacht. Und mein erstes Luxusgerät war eine Badewanne. Toilette war hinterm Haus, wo ich herkam. Die Waschküche war für das ganze Haus gedacht, vier Familienhaus. Da hat man einmal in der Woche, freitags, hat man in der Waschküche, in der Badewanne baden können. Also die ganze Familie in einer. Das war nicht möglich für viermal Wasser zu organisieren. Und deswegen war mein einziger Luxus damals die Badewanne. Und ich habe bis vor kurzem jeden Tag gebadet. Jeden Tag. Also das war eine meiner Spinnereien. Und habe aber immer gedacht, ich weiß, wo ich herkomme. Und insofern sind auch Obdachlose für mich. Sicherlich viele sind selbst schuld, aber viele können auch nichts dafür, weil sie reingeraten sind. Und daran sollte man denken. Also ich habe mit dem Templerorden oder die Eagles mit dem Templerorden hier in München jeden Mittag über Jahre 100 Obdachlose verköstigt und so weiter. Also man sollte nicht grundsätzlich schlecht über andere Gruppen sprechen. Wer weiß, aus welchen Gründen sie da reingeschlittert sind und so ein Leben dann weiterführen müssen. Und da habe ich immer dran gedacht, nicht alle sind ihr Schicksal oder nicht alle haben ihr Schicksal selbst zu verantworten. Man sollte sich anhören, warum es ist.
Wow. Frank, wie geht's weiter? Was ist die Vision jetzt noch mit den Eagles und für dich? Was steht jetzt an? An welchen Sachen arbeitest du? Auf was dürfen wir gespannt sein? Wir also, zusammen natürlich als Familie.
Ja. Genau. Ich bin ja in der Zwischenzeit immer ein bisschen außen vor, aber nur ein bisschen. Die Mädels bei mir, die Lea und meine Tochter, die haben schon Eagles 2.0 ins Leben gerufen. Das war eine Sache, dass man nicht nur Golf spielt, weil wir haben in den letzten Jahren hat man auch Tennis gespielt, aber mit Anke Huber Tennisturnier oder Fechtkurs mit Britta Heidemann, wo unsere Mitglieder bei den einzelnen Veranstaltungen und den Gästen andere Dinge lernen konnten. Radfahren mit dem Olympiasieger oder Boxen mit Henry Maske und dergleichen. Also um das auf breitere Beine zu stellen, nicht nur auf Golfen zu stellen. Ja. Das ist eines der Ziele. Das zweite Ziel ist, wir müssen dringend verjüngen. Wenn man überlegt, was in den letzten 2-3 Jahren weggestorben ist, Beckenbauer, Rosi Mittermeier, Max Schauzer, Elmar Wepper und dergleichen, das waren Namen, die wirklich für die Eagles da waren und sehr oft bei den Veranstaltungen auch da waren. Mhm. Und das gilt es jetzt zu kompensieren. Felix Neureuther ist bemüht, einen Kollegen wie Schweini oder Sebastian Schweinsteiger an die Eagles zu binden. Wir waren gerade bei Thomas Müller, aber der ist ja jetzt erstmal noch ein Jahr ins Ausland gegangen. Also wir brauchen solchen Nachwuchs, um hier das weiter fortführen zu können. Wir haben aber aus anderen Bereichen wie Sascha, der Sänger, Leute dabei oder Ray Garvey und so. Also wir müssen tatsächlich verjüngen, das ist ganz, ganz wichtig und müssen uns breiter aufstellen. Wir machen auch sogenannte Charity-Dinner in den letzten 2-3 Jahren. Wir machen auf der Wiesen 2-3 Veranstaltungen, die wir mit unterstützen. Die Red-Damen-Wiese, wo wir aber immer wieder Summen zusammenkommen für karitative Zwecke durch die Eintrittsgelder oder die Versteigerungen und so weiter. Ja, das ist, das wollen wir etwas ausbauen. Dass es nicht nur Golf ist, sondern eben auch auf anderen Füßen oder andere Kriterien haben, um Gelder einzunehmen, um zu helfen.
Ja, ganz stark. Ja, vielleicht noch eine Frage. Ich nehme jetzt, wir kannten uns jetzt noch nicht persönlich, ich erlebe dich jetzt 3/4 Stunde, ich merke da ein wahnsinniges Engagement bei dem allen, was du getan hast, mit einer unheimlichen Begeisterung. Gibt es ein Geheimnis, das dich jeden Tag wieder aufstehen lässt und sagt, ich habe da einfach Lust dran, ich habe da einfach Lust darauf, was zu bewegen? Und wenn ja, welches ist das?
Ein richtiges Geheimnis gibt es nicht. Ich glaube generell, dass man ein bisschen verrückt sein muss, um so engagiert zu sein, um so viel zu machen. Ja. Weil wenn ich nur vom Kopf her gesteuert wäre, dann würde man zu oft sagen, Mensch, muss das sein, muss ich die Zeit opfern? Kann ich nicht alle 4 mal gerade sein lassen und so weiter? Das kenne ich nicht. Ja. Und es macht mir einfach Spaß, nach wie vor Menschen kennenzulernen und irgendwas mitzuinszenieren und dergleichen. Und das Schönste ist, wenn man angefragt wird, kannst du nicht mal und so weiter oder kannst du mal einen Rat geben. Das macht mich stolz, dass das so ist. Aber wie gesagt, wenn man nicht ein bisschen verrückt ist, dann geht es nichts. Wenn Normalität wird auch nicht groß die Welt verändern können.
Ja.
Man braucht einfach, egal, ob das ein Bill Gates ist, der muss ja auch ein bisschen verrückt sein, sonst würde er da nicht reinwachsen oder wäre nicht da reingewachsen und so weiter.
Ja.
Und viele andere auch, ja. Und ja, leider haben wir auch das Problem, dass es Verrückte gibt, die auch noch was zu sagen haben. Und ich habe letztens eine Comedian-Sendung gesehen, da hat ein, der hat dann gesagt, Sie wissen, wen ich meine, den Verrückten mit der Haarpracht. Solche Leute gibt es auch, sehr viele. Das heißt, nicht alle Verrückte sind positiv gepolt, aber ich wünschte mir, dass diese Verrückten, wie in Russland oder auch in Amerika, mehr an andere denken würden und nicht nur an ihr eigenes Profil.
Ja, da ist was Wahres dran. Ja, aber ich nehme mit ein bisschen Verrücktheit und ein bisschen und natürlich ganz eine große Menge Spaß. Das nehme ich mit als Geheimnis von dir.
Ohne Schmerz geht's nicht. Also ich freue mich auch, als ich noch Golf gespielt habe selbst, ja. Wenn wir abends zusammensaßen, hatten nette Feiern und wir haben ja auch immer betont, wir sind nicht die großen Heilsbringer, sondern wir versuchen etwas zu bewegen unter dem Motto spielend helfen. Und das ist uns 32 Jahre mit 50 Millionen Spendensumme gelungen.
Sehr beeindruckend. Wahnsinn. Ja, lieber Frank, vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann mich erinnern, das war ein Sonntag, 11.30 Uhr. Und wer ruft mich denn da an? Und du hast sofort, nachdem du die Postkarte bekommen hast, gleich angerufen und gesagt, ich bin dabei. Bin ich unheimlich dankbar. Es ist sehr, sehr spannend, sehr inspirierend und sehr bereichernd. Also herzlichen Dank für diese gemeinsame, fast Stunde, die wir jetzt hatten.
Ja, ich mache das auch sehr gerne, Dirk, weil es geht hier um eine gute Sache. Es geht nicht um mich. Es geht wirklich um die Eagles. Und deswegen freue ich mich, wenn wir die Gelegenheit haben, über die Eagles zu sprechen. Weil Fernsehen ist fast unmöglich, dass da groß darüber berichtet wird. Hm. Aber da sind natürlich lieber sogenannte Reality-Stars, nennt man die ja heute. Und die sind auf einmal Stars. Und ich wundere mich, was über die berichtet wird und was für eine Aufmerksamkeit die haben. Mhm. Die, wenn die dann Fragen gestellt werden, wer ist die Hauptstadt? Da kamen Sachen raus. Also die deutsche Hauptstadt. Und dann frage ich mich, wieso kriegen solche Leute solche Aufmerksamkeit? Und warum kriegen andere diese Aufmerksamkeit nicht? Aber das ist auch so wie im Leben. Gute Nachrichten interessiert keinen.
Ja.
Schlechte Nachrichten werden gut verbreitet. Ich sehe gerade heute in Portugal die schlimme Katastrophe mit dieser tollen Bahn, die abgestürzt ist. Ich verstehe, dass auch darüber berichtet wird, um Gottes Willen, weil das ist eine Geschichte, die gibt es seit 1846, diese Bahn.
Ja.
Und jetzt das erste Mal ist sie verunglückt. Also, dass darüber berichtet wird und dass es auch wert ist, einen Beitrag zu leisten, absolut okay. Aber über diese anderen Menschen, die zu dumm sind, gerade auszulaufen, dass die so eine Plattform bekommen, das finde ich traurig und das macht mich eigentlich bestürzt, so ja. Also, und wir wären froh, wenn es gerade um diese Dinge geht, Hungersnöte und gerade in Afrika und wo sich Leute für einsetzen, aber die kriegen zu wenig Plattformen. Und das würde mich freuen, wenn die generell eine größere Plattform kriegen würden. Aber, da sollte man auch dran denken, wir haben in Deutschland genügend andere eigene Probleme. Und da gibt es auch gerade wie Uschi Glas, die sich für Frühstück in der Schule einsetzt und so weiter. gibt es Dinge, die man wirklich, oder die Arche und wie es alle, wie es heißt, und da sollte man mir helfen, oder die, wo eben Lebensmittel ausgegeben werden und dergleichen, das sollte man vielleicht mehr in den Fokus stellen in der Öffentlichkeit.
Ja.
Ich rede leider immer ein bisschen viel, aber das muss doch raus.
Sehr, sehr. Also nochmals vielen, vielen Dank. Und ja, wer weiß, ich spiele auch schon seit, um Himmels Willen, glaube seit 1981 Golf. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns ja irgendwann im Rahmen eines Golfplatzes. Ja, genau. Aber das, dieses...
Wo sitzt du? Du sitzt auf Rügen, oder?
Nee, ich sitz persönlich. Ich nenne mich jetzt Nomade. Meine Kinder sind erwachsen. Ich saß in der Nähe von Stuttgart und habe in Bad Liebenzell, war mein Heimatclub.
Ja, sagt mir was, klar.
Genau.
Meine Frau ist Baden-Badenerin, deswegen kenne ich
genau
auch den Schwarzwald und genau die Gegend von Stuttgart ganz gut.
Jetzt ist mein Heimatclub Weimar, aber dadurch, dass ich sehr viel beruflich unterwegs bin, spiele ich einfach dort, wo ich bin. Genau.
Aber ja, soll schön sein, Weimar. Sehr ja, schön. Aber Weimar ist eine schöne Stadt.
Genau.
Ja. Absolut.
Also, nochmal ganz, ganz lieben Dank und alles, alles Gute. Und ja, vielleicht bis auf ein Wiedersehen und Hören, lieber Frank.
Okay. Alles klar.